Meine Freunde, ich wollte heute Abend sprechen über Gebet und über den Sorgengeist. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ich kenne ihn sehr persönlich. Aber er ist ein besiegter Feind. Und jetzt will ich lesen und lassen wir heute wieder zusammenhören, nach was der Heilige Geist uns zu sagen hat. Wir haben auf der Gebetsgemeinschaft gebetet, dass der Herr diesen Raum rein machen will von aller Ja-Aber-Teufel und alles, was kompliziert und problematisch macht. Und dass wir ein Sicht bekommen auf die frohe Botschaft und auf Jesus. Es steht in Philipper 4, 6, darum braucht ihr euch auch nicht zu sorgen. Ihr dürft alle Anliegen in Gebet und Flehen mit herzlichem Dank vor Gott ausbreiten. Dann wird der Friede Gottes, der wahrlich höher ist als unser Verstand, eure Herzen und euer ganzes Denken in der Geborgenheit durch Jesus Christus bestimmen. In die andere Übersetzung steht, seid um nichts besorgt, sondern in allem lasse durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinnen bewahren in Christo Jesu. Und dann steht es ein Gebot in Timotheus 2, 1, 1. Timotheus. Nun ermahne und ermuntere ich zuallererst zu Folgendem. Tretet in euren Gebeten, ob es nun Anbetungs-, Danksagungs- oder Fürbittegebete sind, ein für alle Menschen, für Könige und alle anderen obrigkeitlichen Personen, damit wir in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit ein ruhiges und stilles Leben führen können. Denn das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. Kennst du den Sorgengeist? Habe ich schon gefragt. Ich fürchte, dass wir eigentlich allen diesen Sorgengeist kennen. Und ich muss bekennen, dass ich oft höre nach seinen Lügen. Das ist sehr dumm und ich bin noch immer in Training, um nicht besorgt zu sein. Ich war vor einiger Zeit in Los Angeles, in Amerika, und ich hatte da eine Sekretärin. Und da hörten wir, dass es da sehr viele kranke Leute gab, dass viele die Grippe hatten. Und ziemlich schlimm. Ein Morgen sagte meine Sekretärin, ich habe Kopfschmerzen. Da sagte der Sorgengeist, sie hat Grippe. Das heißt doch Grippe, hein, Influenza. Und ich sagte zu ihr, du musst im Bett bleiben und du darfst nicht in die Straße kommen. Es ist kalt heute und ich will allein gehen nach der Universität, wo ich die erste Stunde zu geben habe. Wenn du gut genug bist, dann kannst du wohl mit den Briefen anfangen, aber gehe bitte nicht mit mir. Aber als ich nach der Universität ging, da habe ich Kopfschmerzen gefühlt. Der Sorgengeist sagte, du hast Grippe. Meine Augen waren so fremd und ich dachte, oh weh, ich glaube, dass ich Grippe in meinen Augen habe. Ich habe noch nie davon gehört, aber der Sorgengeist sagte sofort, ja, ja, du hast Grippe in die Augen. Als ich in die Universität kam, öffnete ich meine Bibel. Ich konnte nicht lesen. Nun war der Sorgengeist auf dem Thron. Er sagte, Corrie, du kannst nicht mehr lesen, du hast Grippe in die Augen und was musst du tun, wenn du nicht mehr lesen kannst in die Zukunft? Ich kann meine Arbeit nicht tun, wenn ich nicht mich vorbereiten kann. Ja, zurückgehen nach meinem Uhrmachersgeschäft? Nein, ich kann keine Uhren reparieren, wenn ich nicht sehen kann. Ich fürchte, dass ich diese jungen Leute keine sehr frohe Botschaft gab. Denn wenn der Schorkengeist auf dem Thron im Herzen sitzt, dann hat man keine frohe Botschaft. Am Schluss von der Stunde, da kam meine Sekretärin. Ich sagte, warum bist du nicht zu Hause geblieben? Es ist so kalt. Du hättest doch mit die Briefen anfangen können. Da sagte sie, ich kann nicht sehen durch deine Brille. Dann bekam ich meine eigene Brille und ich konnte lesen und die Kopfschmerzen waren weg und die Grippe war weg. Und wieder habe ich gesehen, wie dumm es ist, besorgt zu sein. Ja, es ist ein Sünde zu besorgen. Weißt du, es steht in der Bibel ganz deutlich, dass wir die Sorgen auf dem Herrn werfen müssen. Das ist so, weißt du, bei einem Ballspiel, dann werft man die Ball von sich weg. Besonders wenn dann wir in die Goal schreien. Nein, was ist Goal in Deutsch?
Tor.
Im Tor stehen. Dann muss man es wegwerfen, wenn der Ball zu uns kommt. So müssen wir mit unseren Sorgen tun. Im KZ habe ich gelernt, habe ich Übung gehabt. Das war eine Klasse von der Lebensschule, wo ich sehr viel gelernt habe. Oh, ich wusste, warum Betsy, meine Schwester und ich da waren. Wir sind gebraucht, um Leute das Evangelium zu bringen. Leute, die noch nie von Jesus gehört hatten und auch nachher nicht von Jesus hören konnten. Denn sie sind, vielen sind getötet. 97.000 Frauen sind umgekommen da in Ravensbrück. Ja, vielen starben mit Jesu Namen auf die Lippen. Und Gott hat Betsy und mich gebraucht, um sie das ewige Leben durch Jesus Christus zu verkündigen. Das war wert all unser Leiden. Aber das Leiden von die tausende Frauen um mich, um uns, das konnte ich nicht verstehen. Und ein Morgen war es mir zu viel. Und da las ich in Jesaja 53, wo der Prophet sieht Jesus am Kreuz, als er sagte, es ist vollbracht. Und dann sagt er, wahrlich, er hat unsere Sorgen getragen. Und auf einmal verstand ich es, weil Jesus alles vollbracht hat, am Kreuz, um unsere Sünden und Sorgen zu tragen. Darum sind wir nicht berufen, Sorgenträger zu sein. Ja, Kreuzträger und Lichtträger. Aber unsere Sorgen müssen wir auf dem Herrn werfen. Und oft kam ich mit einem ganz schweren Koffer voll mit Sorgen bei dem Herrn. Im Gebet. Und dann fing ich an, all meine Sorgen auszupacken. Und ich sagte, Herr, hier sind die armen neuen Zugänge. 800 neue Gefangenen. Oh, Herr, welch ein Leiden wartet sie. Hab Erbarmen über sie. Und dann brachte ich Berlin. Berlin, das war wohl mehr als 100 Kilometer weg von Ravensbrück. Aber oft sahen wir die Luft rot von die Flammen. Berlin war angegriffen. Oh, welch ein Leiden. Und dann brachte ich alle angegriffen Städten von Deutschland zu dem Herrn. Und dann mein armes Vaterland, Holland. Ich sagte, Herr, hier ist mein armes Holland, mein Vaterland. Die so leiden müssen unter die Besetzung. Und dann brachte ich meine Schwester Betsy, die viel zu schwach war, um eine Gefangene zu sein. Und so brachte ich die eine nood nach die andere. Wie is mijn ganse koffer leerbaar? Und als dann die Koffer leer war, dann sagte ich Amen. Jetzt hatte ich meine ganze Koffer leer gemacht in Gebet. Das war gut. Aber es war nicht gut, was ich nachher tat. Nach mein Amen habe ich alles wieder in die Koffer gesteckt. Und glaube es oder nicht, aber es war schwerer nach mein Gebet als zuvor. War das beten? Nein. Beten heißt, alle Sorgen auf dem Herrn zu werfen und mit einem leeren Koffer reisen. Wie ist es gegangen heute Morgen? In deiner stille Zeit? Hast du all deine großen und kleinen Sorgen dem Herrn gebracht? Das war gut. Es ist nicht zu groß für Gottes Allmacht und nicht zu klein für seine Liebe. Stell dich mal vor, wenn ein kleines Mädchen, ein kleines Kind bei die Mutter kommt mit einer gebrochenen Puppe. Sagt die Mutter, wenn das Kind weint, ach, welch ein Unsinn, um uns solch ein alte, schmutzige Puppe zu weinen. Die ist noch nicht ein Groschen wert. Ach nein, nein, das sagt die Mutter nicht. Sie sagt, aber das ist doch zu schlimm. Komm hier, wir werden probieren, die Puppe zu reparieren. Warum nimmt die Mutter die Puppe so ernst? Weil sie es sieht durch die Augen von die Kleine, weil sie die Kleine liebt. Und so sieht Gott deine Sorgen durch deine Augen, weil er dich liebt. Und Gottes Liebe macht deine Probleme groß in seine Augen, klein in deine Augen. Das war gut, dass du ihm alles erzählt hast. Aber wie hast du heute gereist? Mit einem leeren Koffer? Oder hast du nachher wieder alles eingepackt? Der Heilige Geist lehrt uns, mit einem leeren Koffer zu reisen. Wir haben gelesen, dass die Bibel sagt, dass wir Fürbitte tun müssen. Oh, das ist viel wichtiger, als wir realisieren. Fürbitte ist eigentlich eine der größten, der wichtigsten Arbeiten von alles, was wir tun können. Und wenn du jetzt für ein Missionar betet, die jetzt an die andere Seite von dieser Planeten ist, dann dieses Moment rührt der Herr diese Missionar an. Es gibt keine Entfernungen für Gott. Ich war in Japan und ich wohnte zusammen mit einigen Missionaren, mit wem ich herrliche Gemeinschaft hatte. Jeden Morgen lasen wir zusammen das Losungsbuch in Englisch und wir beteten zusammen. Und es war so herrlich, wenn ich zu Hause kam, dass ich dann alles so konnte erzählen an diese liebe Kinder Gottes. Und nun war es im Juli sehr heiß und sie gingen nach die Bergen. Aber ich musste noch eine Serie Versammlungen noch fertig machen. Und ich sagte, ich kann für mich selbst sorgen, ihr geht ruhig nach die Bergen und in August komme ich auch. Nun musste ich für mich selbst kochen. Das war nicht so einfach, denn das war sehr lange, dass ich nicht gekocht habe. Und als ich in diese japanische Küche kam, wo die japanische Mädchen immer gekocht haben, sie haben ein ganz anderes Idee von Reinheit als wir. Und alles, was ich kochte, hat so nach Fisch geschmeckt. Es war schrecklich heiß. So heiß und drückend. Und an die andere Seite von der Straße war eine Musikschule. Da war es auch heiß. Und da hat man auch die Fenster geöffnet. Und in einem Zimmer gab es Trompetenstudium und da Harmonika und da Violin. Und all dieses Lärm war so schrecklich, dass die Nachbarn auch mit geöffneten Fenstern, sehr laut ihre Radios angesetzt haben. Und das fing so an um 6 Uhr und ging weiter so bis 11 Uhr abends. Schrecklich. Ach, und dann kam noch so eine Kleinigkeit, dass dann die Mass voll machte. Ich sah, von meinem Kleiderschrank kam ein Kakerlake, ist das Deutsch? Kakerlake? Die Cockroach. Ist das Kakerlake? Naja, das ist so ein Tier, das so von den Kleider so große Locher ist. Und er hat nun gerade solch ein Liebe für mein bestes Kleid gehabt. Und da sah ich das, und da kam der Selbstmitleid in mein Herz. Nun, ich sagte wieder, arme Corrie. Ja, das ist schlimm. Und der nächste Tag war es noch schlimmer. Und besonders, wenn dann wieder die Musikschule anfing, da habe ich ein ganz langes Gesicht gehabt. Und auf einmal kam ich ein Spiegel vorbei und da sah ich mein Gesicht. Oh, da bin ich beschämt geworden. Und ich sagte, ich bin auf meine Knien gegangen und ich sagte, oh Herr, nun habe ich so Selbstmitleid mit mir selbst. Wenn ich denke an was du, Herr Jesus, für mich am Kreuze getragen hast, meine Schuld. Am Kreuze, welch ein Leiden, nun darf ich ein klein wenig Schwierigkeit haben in deinem Dienst. Darf ich es noch Schwierigkeiten nennen? Vergib mir, Herr Jesus. Mein Selbstmitleid. Und ich probierte zu singen über alle Lärm von den Radios und von der Musikschule. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehre. Und es gelang. Ich weiß nicht, ich glaube, dass ich das lautste Lärm gemacht habe von allen. Und als ich mein Gesicht in den Spiegel sah, war es wieder ganz rund. Es war etwa 2 Wochen später, dass ich einen Brief bekam aus Toronto, Kanada. Und da schrieb mir eine Freundin, Corrie, heute Abend hatte ich ein Telefon von einer Freundin von mir, die fragte, kennst du Corrie ten Boom? Ich sagte, oh ja, das ist eine Freundin von mir. Sie sagte, ich habe sie noch nie gesehen, aber ich habe eine von ihren Büchern gelesen. Und ich muss den ganzen Tag für sie beten. Dann habe ich gesagt, komm zu mir, dann werden wir zusammen beten. Und Corrie, heute Abend haben wir zusammen auf die Knien gegangen und wir haben für dich gebetet. Später habe ich ausgerechnet, dass das Moment war, dass auf einmal mein langes Gesicht wieder rund geworden war. Nun, das ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber denk mal, wie groß Gott ist in seiner Liebe. Nun sieht er, dass einer von seinen Kindern in Japan den Mut verliert und selbst Mitleid in ihr Herz hat. Natürlich konnte Gott mich sofort daraus helfen. Es ist nicht so groß für seine Allmacht. Aber erst sagt er dazu seine Kinder in Kanada, betet für Corrie ten Boom. Und wenn die zwei dann gehorchen, dann hilft der Corrie ten Boom in Japan daraus. Ist das nicht ein Wunder? Ist das nicht eine Ehre, dass Gott uns diese herrliche Arbeit gegeben hat von Fürbitte? Verstehst du, warum ich so froh bin, dass so viele Leute ihre Namen und Adresse eingetragen haben für mein Rundschreiben? Nein, ich frage dafür kein Geld, das weißt du. Es ist nicht, dass es ein Papier ist, wo ich dann so viele, wenn ich so viele verkaufe, dann so viel darauf gewinne. Nein, es kostet ziemlich viel Geld, denn nur in Deutschland gibt es bijna 10.000, die diese Brief bekommen. Und das ist ziemlich teuer, aber das finde ich herrlich. Denn jedermann erzähle ich, wenn es der Herr dir erzählt, betet für mich. Und dann so von Zeit zu Zeit sende ich ein Telegramm, so über dem Hauptquartier her, wirst du meine Freundin erzählen, heute für mich zu beten, dieses Moment für mich zu beten. Und vielen von meinen Freunden gehorchen diese Telegramm. Und darum glaube ich, dass Gott mir das Wunder erleben tut, dass ich auf mein Alter, ich bin sehr lange jung gewesen, doch noch so über die Welt reisen kann. So, ich hoffe, dass du auch in dieses treu sein wirst und mich so hilfst. Es war vor einigen Monaten, dass ich in Holland war, nur 5 Tage. Und da kam eine Frau bei mir und erzählte mir von Gerrit. Gerrit ist ein Jungen, der war ein Jungen auf einem von meinen Clubs, oh, jetzt vor 30 Jahren. Er ist jetzt schon ein Vater von 6 Kindern. Und da erzählte sie mir, Gerrit ist in die, unter dem Einfluss von einer sehr gefährlichen Frau. Ach, da war ich sehr traurig. Als diese Freundin, die es mir erzählte, weg war, ging ich auf meine Knien. Und ich betete, o Herr, willst du nicht Gerrit retten? Denk doch, ach, seine Frau und seine Kinder, wenn er ihr untreu ist. Welch eine schreckliche Finsternis und Sorge für seine Frau und Kinder. Herr, rühre Gerrit an. Mach sei ihm zu stark. Ich weiß nicht, was ich alles gebetet habe, aber ich habe geflehen für Gerrit bei dem Herrn. Das war Donnerstag um 10 Uhr. Sonntagmorgen kam Gerrit in dezelfde Zimmer und fragte mir, zijn eerste woorden waren, Tante, wo warst du um 10 Uhr donderdagavond? Ik zagte hier op mijn knieën und betete für dich. Ja, sagte er, das habe ich gewusst. Ik sagte, was hast du gewusst? Er sagte, ich war im Hause von einer Frau, die einen sehr schlechten Einfluss auf mich hat. Und auf einmal sagte ich, ich muss weggehen. Sie fragte, was ist los? Er sagte, ich kann nicht länger hier bleiben. Und als ich nach Hause ging, dachte ich, ja, was ist los? Was ist geschehen? Warum habe ich die Frau verlassen müssen? Und dann auf einmal dachte ich, vielleicht hat jemand für mich gebetet. Und gestern Abend hörte ich, dass du in der Stadt warst. Und darum kam ich hier. Das hat mir große Trost gegeben. Bei Gott ist Fürbitte solch eine Realität, dass es steht irgendwo in einer von den Briefen, Silvanus arbeitet für euch, denn er betet getreu. Er hält dich fest in seine Fürbitte. Ja, Fürbitte ist eine große Arbeit, die wir für unsere Freunde tun können. Und oh, betet für denen, der jetzt regieren müssen. Wie schrecklich verantwortlich ist es, um jetzt solch eine Post zu haben. Betet für sie. Und dann betet miteinander. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, den Segen, die wir schon hier gehabt haben, können wir den Herrn danken, weil jede Abend Gebetsstunde ist, von 7:30 bis 7:50. Selbst auf 2 Plätzen, da oben im Haus auf dem Saal und hier in dem Pastorsamt. Das ist sehr wichtig. Wo Menschen beten, kann der Feind nicht viel tun. Im KZ hörte ich von meiner Freundin, dass sie den Mut verloren hat. Sie war im Krankenrevier und den Mut verlieren, das hieß eigentlich sterben. Denn nur der Mut und die Hoffnung hat uns noch im Leben gehalten. Ich probierte ihr zu besuchen, aber es war verboten, um die Kranken zu besuchen. Dann habe ich meine Gebetsgemeinschaft gerufen. Nun war es so, dass die Aufseherinnen und Offizieren hatten so schrecklich viel Macht in diesem KZ, dass wenn sie wünschten, uns auf eine grausame Manier zu töten, konnten sie es frei tun. Sie hatten alle Macht da. Aber jeden Tag kam es eine kleine Gruppe Gefangenen. Und die kamen zusammen, um zu beten. Arme, verhungerte Gefangene, voll Ungeziefer, schmutzig. Da kamen sie zusammen und sie beteten. Sie beteten für ihre Mitgefangenen, für den Führer von dem Lager, für die Aufsehers und Aufseherinnen, für das Vaterland, für alles, für viel, für alles. Eigentlich über die ganze Welt ging ihr Fürbitte. Und diese arme, hungernde, schmutzige Gefangenen hatten tatsächlich viel mehr Macht als die Aufsehers und Aufseherinnen. Ich fragte sie, ach, lassen wir beten für Willi. Und lassen wir beten um das Wunder, dass wir sie erreichen können. Und da haben wir gebetet. Und dann sind wir mit uns allen nach den Krankenbaracken gegangen. Da war ein kleiner Platz, so zwischen Stacheldraht. Und da haben wir wieder zusammen gebetet. Und dann bin ich nach Willi gegangen. Und sie blieben im Gebet. Ich wusste, hinter welches Fenster Willi war. Und ich ging dahin, aber sie waren im Gebet. Aber als ich da kam, sah ich, dass die Laden verschlossen waren. Ich ging zurück nach unserer Gebet-Action und wir beteten, ach Herr, wirst du die machen, dass die Laden geöffnet werden. Sie blieben im Gebet, ich ging nach dem Fenster und da kam ein Lagerpolizei. Das waren Mitgefangenen, die in die Straßen Ordnung halten mussten, Discipline. Sie waren oft sehr grausam. Aber diese, ohne es zu wissen, hat mich geholfen. Sie hat die Laden geöffnet. Ich wartete, bis sie war verschwunden. Und da habe ich probiert, um das Fenster zu öffnen. Aber das war nicht möglich, nur von der Innenseite. Ich ging zurück nach unserer Gebetsaction und betete, Herr, wir danken dir, dass du jemand geschickt hast, um die Laden zu öffnen. Bitte wirst du jetzt jemand senden, um die Fenster zu öffnen. Ich ging wieder zurück und die anderen blieben im Gebet. Da kam eine polnische Frau und in die Baracke und öffnete von innen die Fenster. Jetzt konnte ich mit Willi reden. Sie sagte, Willi, ich bin gekommen. Ich habe gehört, dass du den Mut verloren hast. Ach, sagte Willi, ich bin froh, dass du gekommen bist. Ich kann es nicht länger tragen. Ich habe so schrecklich viel Schmerzen. Ich kann es nicht tragen. Und ich habe so schrecklich Heimweh nach meinem Baby in Holland. Wird ich es noch wiedersehen? Und da kam ein Lagerpolizei und gab mir Hauen und sagte, geh weg. Es ist verboten, mit den Kranken zu sprechen. Ich ging wieder nach unserer Gebets-Action und betete, danke Herr, dass du eine gesandt hast, um die Laden und die Fenster zu öffnen. Bitte wirst du jetzt die Lagerpolizei wegsenden. Und ich kam zurück und es gab kein Lagerpolizei. Und ich konnte ruhig mit ihr sprechen. Und ich konnte ihr sagen, Willi, das Leiden von dieser Zeit ist nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit, die kommt. Und denke daran, du bist jetzt in Training für höhere Dienst. Und Jesus hat gesagt, seht, ich bin bei euch alle Tage bis zum Weltende. Er ist auch in dein Baracke. Du kannst mit ihm reden und sein Hand dir nicht lässt, halte dich fest. Und so brachte ich ihr die alte frohe Botschaft von Jesus und seiner Liebe. Und am Schluss sagte sie, oh Corrie, ich sehe es wieder. Danke, dass du gekommen bist. Ich werde nicht mehr den Mut verlieren. Ja, es ist wahr, ich werde mein Baby wiedersehen, vielleicht nicht hier auf Erden, aber dann da oben in die Herrlichkeit. Da kam ein Lagerpolizei und schlug mich grausam und sie schließt die Fenster und die Laden, aber ich ging nach unserer Gebetsaction und wir haben den Herr gelobt und gedankt, dass Jesus wieder Sieger gewesen war. Freunde, wenn du betest, hast du wohl, dass du dein Gebet so um dich selbst dreht? Das habe ich oft. Dann kann ich nur für mich selbst beten und dann ist selbst in mein Gebet, komme ich nicht los von mein Ego, von mein Selbst, mein Ich. Hast du wohl, dass du nur an dich selbst denken musst? Dass du dein Gedanke immer wieder introspekt auf deine Erfahrungen bringst und dass du den Blickwechsel nicht bekommen kannst? Dann habe ich einen Rat für dich. Betet für anderen. Wenn man für anderen betet, dann wird man frei. Warum? Weil wenn wir Fürbitte tun, dann sind wir die Tempel des Heiligen Geistes, die in uns betet für anderen. Darum ist es für uns selbst so befreiend. Halleluja, wir beten. Danke, Vater, in Jesu Namen, dass du in dein Wort uns gesagt hast, dass wir nicht sorgen müssen, aber unsere Sorgen auf dich werfen. Danke, dass du uns die herrliche Aufgabe gegeben hast, um für anderen zu beten. O, vergib uns, dass wir nicht immer treu sind in die Fürbitte. Gib uns deutlich zu wissen, für wen wir beten dürfen. Und wir loben und danken dir, dass du uns die Ehre gibst, dass wir Sünder, erlöste Sünder, für solch eine herrliche Arbeit gerufen sind. Halleluja. Amen.